Sie hören Widerhall auf Radio Korax 95.9. In den USA wird derzeit diskutiert, ob es einen Zusammenhang zwischen Finanz- und Bildungskrise gibt. Vielleicht ist die offensichtlichste Antwort ja die richtige: die Ökonomisierung der Wissenschaft. In Deutschland wollen gerade viele auf Elite-Unis und in Exzellenzcluster hineinkommen. Das steht in US-amerikanischer Tradition. Diese Elitenförderung steht jedoch auch in den USA in der Kritik, und das parteiübergreifend. In den nächsten Minuten ein Gespräch über das amerikanische Bildungssystem von Georg Welbrock mit Johannes, einem Studenten aus Leipzig. Johannes hat in den USA studiert und er hat viele Parallelen mit der deutschen Bildungslandschaft entdeckt.
Hallo, mein Name ist Johannes. Ich habe 2006, 2007 in den USA zwei Semester studiert, und zwar an der State University of New York in Binghamton. Das ist so 180 Kilometer außerhalb von New York City. Dadurch, dass ich in einem Austauschprogramm war, war das für mich finanziell sehr günstig. Da fallen mir gar keine Studiengebühren an. Wenn ich jetzt mich selber eingeschrieben hätte in den USA an dieser Uni, wo ich war, hätte ich als Non-State Resident, also als jemand, der da nicht in diesem Bundesstaat New York sesshaft und oder wohnhaft ist, $10.000 für ein Doppelsemester zahlen müssen an Studiengebühren, und da kommen natürlich noch die ganzen Lebenshaltungskosten hinzu. Was auch ganz interessant ist, für die Undergraduates, also diese Leute, die den ersten Bachelor machen, für die ist es verpflichtend, und das gilt an den meisten anderen Unis auch in Amerika, die ersten zwei oder vier Semester auf dem Campus-Gelände zu wohnen. Da fallen dann nochmal extra Kosten für diese Wohnheime, wo man dann zu zweit oder alleine im Zimmer wohnt, an. Und das sind auch nochmal mehrere tausend Dollar, je nachdem, welche Uni man halt wählt.
Ist es denn möglich, da überhaupt studieren zu können, wenn man jetzt aus sozial schwachen Verhältnissen kommt, so viel Geld aufzubringen?
Also wenn man zum Beispiel in der Columbia University, das ist eine Privatuni in Manhattan ist, zahlte man letztes und vorletztes Jahr ungefähr $30.000 für ein Doppelsemester. Und wenn man jetzt finanziell nicht die Möglichkeiten hat, das selbst aus eigener Tasche zu finanzieren, kann man natürlich nicht zu so einer Uni gehen. Da gibt es aber noch gewisse andere Möglichkeiten, die es einem dennoch ermöglichen, auch so eine renommierte Uni wie die Columbia University zu besuchen. Und zwar gibt es im Vergleich zu Deutschland relativ viele Stipendienprogramme, für die man sich bewerben kann und wo man auch bestimmte Tests machen muss. Über die kann man dann auch, wenn man aus einer sozial schwächer gestellten Familie oder Schicht kommt, mit den entsprechenden Leistungen immer auch an diese Top-Unis gelangen. Ja, und das gilt eigentlich für alle Unis, dass man auch über dieses Stipendiensystem an die Unis kommt. Also insgesamt sind es etwa ein Drittel, ich weiß nicht genau, inwiefern jetzt diese Zahl durchschnittlich ist, also für welche Bundesstaaten die gilt und für welche nicht. Also ungefähr kann man, glaube ich, sagen, ein Drittel der Studenten kommen über Stipendien an ihr Studium und können sich das so überhaupt das finanzieren.
Du hattest auch mal was erzählt über einen Eingangstest, den man macht, so wenn man da studieren will, und dass der eigentlich entscheidender ist als das, wo man herkommt.
Ja, das stimmt. Also es gibt eine Vielzahl von Tests, die man absolvieren muss, wenn man in Amerika studieren will, um zugelassen zu werden. Die sogenannten Admission-Tests. Wenn man dann ins Hauptstudium geht, also wenn man einen Master machen will, muss man einen GRE machen. So ein allgemeinen Wissens- und Fähigkeitstest. Dann, auch wenn man schon einen Bachelor macht, also im Grundstudium, muss man auch schon verschiedene Tests machen. Und da wird aber auch werden auch die College-Noten zu einem Durchschnitt zusammengerechnet und dann zusammen mit diesem SAT, heißt glaube ich der Test bei den Undergraduates, also im Grundstudium, zusammen mit den Noten, die man dort hat, ist man dann sozusagen, je nach Notenschnitt, die man hat, dann zugangsberechtigt oder eben nicht. Die finanzielle Sache ist so, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man das Geld nicht hat, um an einer bestimmten Uni zu studieren, kann man sich, wie gesagt, immer auch noch für ein Stipendium bewerben, und da sind natürlich auch dann diese Testergebnisse von Relevanz.
Aber es gibt dann auch schon einen Unterschied bei den Universitäten, also es gibt dann auch welche, die, wo man weiß, dass dann nur die Armen studieren oder dass da eher Leute nur studieren, die jetzt nicht sozial aus einem stärkeren Hintergrund kommen.
Ja, klar, so ist das. Also es gibt halt, wie gesagt, es gibt diese billigeren Unis, wo natürlich die Leute hingehen, die aus sozial schwächeren Schichten kommen primär, weil sie sich eben nichts anderes leisten können und vielleicht auch diese Tests nicht so gut absolvieren, dass sie dann auch Stipendien für teurere Unis sich leisten können. Also da gibt es schon so eine Polarisierung und wenn man sozusagen ambitioniert ist, versucht man natürlich auch immer auf bestimmte Unis zu kommen, die in den Rankings ganz weit oben sind. Ja, das ist klar. Es gibt dann noch natürlich noch von der Regierungsseite so bestimmte Versuche, das so ein bisschen zu regulieren durch Affirmative Action. Das heißt, da werden dann so Quotierungen eingeführt. Die sind aber nur in bestimmten Bundesstaaten erlaubt und auch umstritten. Also dann gibt es dann halt so Quotierungen für Frauen oder für Hispanics oder Afroamerikaner und so etwas. Aber das ist auch im amerikanischen Erziehungssystem umstritten, ob das gut oder schlecht ist, weil man durch solche Maßnahmen dann immer auch anderen Studenten den Studienplatz verwehrt. Aber es gibt auch, nur, auch in Amerika nur eine beschränkte Anzahl von Studienplätzen.
Also wie sozial gleich würdest du denn das Studiensystem in den USA ansehen? Ist denn soziale Gleichheit gegeben oder eher Ungleichheit?
Ja, das ist wie in Deutschland. Also wer in Deutschland Geld hat oder wessen Eltern in Deutschland Geld haben und einem das geben, der wird ein wesentlich entspannteres Studium haben als jemand, der nebenher arbeiten muss, um sich sein Studium zu finanzieren. Das ist in Amerika genauso. Natürlich ist die finanzielle Belastung eine größere in Amerika. Und insofern nehmen die amerikanischen Studenten heute schon wesentlich mehr Kredite auf. Also es ist selbstverständlich, in Amerika einen Kredit aufzunehmen, wenn man studieren will. Und naja, wenn man aus einer sozial schwächeren Familie kommt, hat man das natürlich viel schwieriger, an Kredite zu kommen. Aber es ist halt dadurch, dass in Amerika das schon immer privatwirtschaftlicher und eigenverantwortlicher organisiert worden ist, das Ausbildungssystem, ist es natürlich so, dass die Leute schon von Geburt an, also die Familien anfangen, Geld zu sparen für die College und dann später für die Uni-Ausbildung ihrer Kinder. Und das ist sozusagen ein Faktor, der bei der Erziehung und der ja beim Sparen sozusagen schon mit einberechnet wird. Ja. Das ist natürlich schon so, dass sich da eine tendenzielle Segregation insofern ergibt, als dass an den teuren Unis die reicheren Leute aus sozial besseren Schichten kommen, an den billigeren Unis natürlich die Studenten sind, die aus sozial schlechter gestellten Schichten kommen. Ja.
Aber das setzt sich doch später dann fort so. Also dann guckt man, von welcher Uni kommt der? Ah ja, okay, der kann bei uns auf jeden Fall die Position nicht bekommen, weil wir haben da noch jemanden, der kommt von einer besseren Uni. Das ist doch dann ein Berufsleben dann später nur eine Fortsetzung.
Das ist tendenziell richtig, dass sozusagen der Uni-Abschluss, beziehungsweise die Uni, wo man den Abschluss macht, dann im Arbeitsleben relativ viel Bedeutung hat dafür, was man, wie weit man aufsteigen kann oder wie schnell man aufsteigen kann, muss man vielleicht sagen. Aber wie gesagt, es gibt immer noch die Möglichkeit aufzusteigen. Also das eben durch, wie gesagt, durch Stipendien oder eben durch Leistung. Das heißt, die Leute, die eine gute Leistung bringen, denen steht im Grunde genommen nichts entgegen, dass sie nicht auch dann entweder im akademischen System aufsteigen oder dann in der Wirtschaft eben auch durch ja, Arbeit, dem amerikanischen Mythos von der harten Arbeit entsprechend, dann eben Erfolg haben. Ja, also das ist in Amerika gehört das halt zur Alltagswahrnehmung und zum Way of Life, dass man halt irgendwie die Vorstellung hat, durch harte Arbeit kann man halt dann den sozialen Aufstieg schaffen. Also man ist irgendwie, das ist zumindest mein Eindruck, weniger festgelegt nach Schicht. Ja? Also man muss nicht notwendig, wenn man aus einer sozialen niedrigen Schicht kommt, dann auf immer und ewig dort drin bleiben. Und die Uni-Ausbildung ist da nicht notwendig ein Hemmnis dafür.
Wenn ich jetzt an der falschen Uni war, nicht an Harvard, sondern irgendwo an einer staatlichen, was weiß ich, in Texas oder so, dann sind noch meine Karten auf jeden Fall schlechter.
Das stimmt, aber das hast du ja tendenziell hier auch in Deutschland schon so. Wenn du an irgendeiner FH bist, dann hast du im Vergleich zu jemandem, der von der Uni kommt, auch schlechtere Chancen. Ja? Also es gibt, Deutschland ist sozusagen in der Hinsicht auch kein vollkommen gerechtes System, ja, was die Uni-Landschaft betrifft.
Da sind wir gleich bei einem Aspekt, den ich noch mit dir besprechen wollte. Meinst du denn, das System, wie es jetzt so in den USA funktioniert, würde auch hier in Deutschland funktionieren? Weil wir steuern ja momentan darauf hin, dass Betriebe sich in Unis engagieren, irgendwelche Professorenplätze stiften und finanziell sich an der Uni beteiligen. So, dass die Privatwirtschaft nimmt ja schon einen stärkeren Einfluss hier und es wird ja von einigen mit Bauchschmerzen gesehen, von anderen wird es begrüßt. Bisschen liberalere Strukturen. Wie würde das hier funktionieren? Oder ist der deutsche Geist ein anderer, obrigkeitshöriger?
Ja, der deutsche Geist. Na, tendenziell würde ich sagen, steuert natürlich das deutsche System auf das amerikanische zu, insofern als halt diese privatwirtschaftlichen Organisationsweisen übernommen werden und die Verantwortung immer mehr auf die Studenten abgewälzt wird. Ich würde aber sagen, das deutsche System ist schon ziemlich weit amerikanisiert, vielleicht weiter als die Leute sich das irgendwie wahrhaben wollen oder wahrmachen wollen. Ich meine, wenn man hier ein Studium in Deutschland abschließt, die meisten Leute ziehen ja BAföG, dann hat man am Schluss auch Schulden. Das heißt, man nimmt sozusagen einen staatlichen Kredit auf, indirekt, den man dann zur Hälfte wieder zurückzahlen muss. Dann hat man auch einen Haufen Geld, was man dann erstmal zurückzahlen muss. Natürlich wesentlich weniger als in Amerika. Ob das System vollständig übertragbar ist, also im Prinzip ja, würde ich sagen. Aber eben nicht sozusagen im Haruk-Verfahren. Da würden halt die Studenten wahrscheinlich doch auf die Barrikaden gehen, wenn dann statt 500 Euro Studiengebühren auf einmal 5.000 zu zahlen wären pro Doppelsemester oder pro Semester. Ja, aber das wird sozusagen die Tendenz, die sich durchsetzen wird, wenn die Unis weiterhin international konkurrenzfähig bleiben wollen, dann müssen sie notwendig mehr Geld investieren. Und mehr Geld werden sie vom Staat nicht kriegen, weil er keins hat. Also müssen sie es notwendig über die Studenten oder über privatwirtschaftliche Initiative sich ranholen. Und insofern glaube ich, dass es Studiengebühren also in größeren Umfang auf jeden Fall kommen werden in Deutschland und es wird nicht Protest geben, aber das hat, glaube ich, weniger mit dem deutschen Geist als mit den Geldbörsen der deutschen Studenten zu tun.
Wie soll es denn funktionieren denn bei 5.000 Euro Studiengebühren, wenn es die denn irgendwann geben sollte? Das kann sich dann niemand mehr leisten. Oder halt nur über Kredite von Banken, also Verschuldung dann.
Na, toll ist natürlich, wenn man Stipendien kriegt, wie es halt sozusagen in den USA viel selbstverständlicher ist. Dann hat man sozusagen dieses Geldproblem gar nicht. Die andere Alternative sind natürlich die Studienkredite, die jetzt schon angeboten werden von der KfW. Die muss man dann halt, wie das BAföG dann auch, dann wieder sozusagen wirtschaftlich, also wieder erwirtschaften hinterher und dann zahlen. Oder halt, das muss sich auch die Mentalität vielleicht ändern, dass die Leute dann wie in den USA eben auch schon früh anfangen, Geld zu sparen und das dann halt für ihre Ausbildung ausgeben.
Wie soll man denn noch sparen? Zum Beispiel auch das BAföG ist ja nicht dazu gedacht, das Studium bezahlen zu können, sondern eher den Lebensunterhalt bezahlen zu können, also Miete und ähnliches. Also BAföG ist ja eine Grundsicherung.
Ja, das stimmt, aber das lässt sich auch ausdehnen, das System oder erweitern. Also ich meine, ich bin jetzt kein Hochschulpolitiker und mir ist das auch jetzt nicht so wichtig, wie sich das entwickelt. Ja, es wird sich irgendwie entwickeln und das ist nur tendenziell steuerbar, wie sich das entwickelt. Aber wenn man sozusagen sagt, man will diese Privatisierung der Uni vorantreiben oder die Privatisierung der Finanzierung vorantreiben, dann bleibt einem ja nichts übrig, außer das über Kredite abzuwickeln, das Ganze. Also ich sehe jetzt nicht, wie das sonst funktionieren sollte. Weil sonst wäre es tatsächlich ein ungerechtes System, wenn nur noch Leute studieren können, die es sich eben auch leisten können. Ja.
Aber ob man Kredite bekommt, das ist ja auch von mehr abhängig. Also eine Bank verleiht ja nicht Geld, wenn sie nicht weiß, dass es nicht zurückbekommt.
Na gut, das ist ja dann eine staatliche Frage. Also in Amerika ist das auch so organisiert, dass dann diese Kredite nochmal mit staatlichen Bürgschaften oder ich weiß nicht genau, wie das genau im Detail abläuft. Aber zum Beispiel in Deutschland diese KfW-Kredite für Studenten, die es jetzt schon gibt, die werden eben von der KfW, die eine staatseigene Bank ist, herausgegeben und dadurch darf sich die Bank dann auch irgendwie nicht drumherum mogeln und sagen, mit dem einen geben wir einen Kredit und dem anderen nicht. Also es ist halt eine staatliche Bank und es hat den staatlichen Auftrag, Kredite an Studenten auszugeben, unabhängig von deren finanziellen Status und deren Qualifikation. Und wenn das so geregelt ist, warum soll das nicht funktionieren? Ja, ich wollte zu den positiven Aspekten noch was sagen. Also was ich toll fand, ist, dass ich also mit den Professoren ein viel freundschaftlicheres und persönlicheres Verhältnis hatte als hier in Deutschland. Also hier in Deutschland hat mir noch nie ein Professor mal eine E-Mail geschrieben, wo er gefragt hat, wie geht's. also ich habe also wesentlich mehr richtige Freundschaft mit Dozenten und Professoren aufbauen können als in Deutschland. Und die waren auch irgendwie alle viel, viel herzlicher. Ob es jetzt hier in meiner Situation in Deutschland lag oder ob ich einfach keine sympathischen Dozenten in Deutschland kennengelernt habe. Also ob sie prinzipiell gäbe oder nicht, keine Ahnung, aber das war jetzt eben meine Erfahrung. Und stehe jetzt noch in Kontakt mit ein paar von den Professoren dort und das ist ganz nett. Ich überlege gerade, was mir noch so an positiven Aspekten in Erinnerung geblieben ist. Also es gibt noch eine ganze Menge, aber das habe ich jetzt nicht konzentriert parat, um das jetzt hier so auszubreiten in wenigen Sätzen.
Schlecht vorbereitet,
ich gebe es zu. Ja, aber ich wollte auch keine pro-amerikanisches Referat hier halten, sondern nur so ein bisschen plaudern und erzählen von meinen Eindrücken.
Ja.
Ich hoffe, das wird.
Dass es pro-amerikanisch wird. Ein bisschen ein Hoch auf die Marktwirtschaft. Nicht auf die soziale.
Naja, ich glaube, das ist eine Illusion, wenn man in Deutschland glaubt, dass man hier weniger Kapitalismus hätte oder keinen Kapitalismus hätte im Vergleich zu den USA. Also hier gibt es auch eine Geldwirtschaft. Das Studium ist auch schon zu einem großen Maß durchkapitalisiert. Das Studium läuft darauf hinaus, einen Beruf zu erlernen oder ein Berufsbild zu erlernen, in dem man später kommerziell arbeiten wird. Ich glaube, in Deutschland herrscht ein sehr verklärtes Bild dessen vor, wie die Gesellschaft funktioniert und vergesellschaftet ist. Und es ist natürlich ein einfaches Feindbild zu sagen, Amerika ist alles wilder Kapitalismus und bei uns ist alles friedlicher organisiert und im Grunde genommen eigentlich fast gar kein Kapitalismus. Ich glaube, da macht man sich ein bisschen so einfach damit.